Einbruch im Wohnungsbau, wann geht es wieder aufwärts? Im Jahr 2024 wurden nur noch 251.000 Wohnungen in Deutschland gebaut und damit fast 15% weniger als im Vorjahr. Was bedeutet dies für Mieter, was für Anleger und wie geht es weiter in den nächsten Jahren? Das ist unser Thema heute in 1er Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie hat sich der Wohnungsbau in den letzten Jahren entwickelt? Was sind die Gründe für diese Entwicklung? Wie wird es weitergehen? Gibt es regionale Unterschiede? Was müsste nun getan werden und was bedeutet das für den Anleger? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1er Lage und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über den Einbruch im Wohnungsbau. Ihr habt es natürlich längst im Titel gelesen. Und wir haben neue Zahlen. Das ist natürlich auch der Anlass. Darüber wollen wir heute reden. Unser geliebter, geschätzter und weltbekannter Professor, Dr. Professor, richtige Reihenfolge. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft war wieder fleißig und deshalb ist er auch wieder hier bei sich in seinem eigenen Podcast. Herzlich willkommen, lieber Michael.
Hallo Hauke, grüß dich.
Genau, neue Zahlen, das ist natürlich, das ruft uns immer wieder auf den Plan. Wir können gar nicht anders. Wenn du fleißig warst, müssen wir drüber reden. Und so ist es auch in diesem speziellen Fall. Es geht um das Jahr 2024 und wirklich betrübliche Aussichten. Es sind nur noch 251.000 Wohnungen in Deutschland gebaut worden. Das ist viel zu wenig, auch weit entfernt von allen politischen Zielvorgaben, die es ja auch in der letzten Legislatur gab. Aber jetzt wollen wir eigentlich mal so einen kleinen Rahmen von dir hören. Ordne das mal ein. Wie hat sich der Wohnungsbau insgesamt in den letzten Jahren entwickelt? Ist das wirklich ein neuer Tiefstand oder ist das eigentlich nicht in Wahrheit so ein Abwärtsspirale oder Abwärtstrend, den wir gerade erleben? Oder ist es eingebrochen? Ordne das so ein.
Naja, wir hatten jetzt ein paar Jahre eigentlich eine Stabilität so bei 300.000 Wohnungen. Da sind wir aber auch nicht drüber hinausgegangen. Also auch in der Vor-Corona-Zeit, Vor-Ukraine-Zeit waren wir so bei 300.000 Wohnungen. Wir haben natürlich mal im Tiefstand, ich glaube, das war so Anfang der 2010er Jahre, kamen wir auch mal bei 150.000 Wohnungen. Und haben uns quasi etwas hochgekämpft auf die 300.000 Wohnungen. Aber jetzt mit den 251 sind wir natürlich schon nochmal deutlich runtergegangen. Also es ist etwa 15% weniger als gegenüber dem Vorjahr. Das ist natürlich schon ein deutlicher Rückgang. Und wahrscheinlich ist es aber auch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wir haben tatsächlich jetzt eigentlich das, was wir gefühlt schon die ganze Zeit hatten, dass wir sagen, der Wohnungsbau ist in der Krise. Jetzt zeigt sich das erst in den Zahlen und das liegt ja einfach daran, dass wir zwischen den Baugenehmigungen und den Baufertigstellungen immer eine relativ große Zeitspanne haben und insofern schlagen die schlechten Nachrichten, die wir jetzt seit 2022 haben, jetzt erst durch auf die Zahlen in 2024. Und entsprechend müssen wir davon ausgehen, dass es noch ein bisschen weiter runtergeht.
Und da ist natürlich die Frage, wo sind die Gründe für diese Entwicklung? Ist das so ein bisschen, du sagst 15% weniger als im Vorjahr, korreliert das so ein bisschen mit dem Rückgang des BIP-Wachstums? Oder wo ist eigentlich sozusagen die Äquivalenz? Kann man irgendwo ablesen, das läuft parallel zu der Zinsentwicklung oder? Also was ist eigentlich der Hintergrund für, ja, oder gibt es überhaupt sozusagen eine parallel laufende Entwicklung, an der man sagen könnte, ja, wahrscheinlich ist das der Grund?
Also wir haben ja in der letzten Woche schon mal intensiv übers Bauen gesprochen, daher vor allen Dingen über die strukturellen Probleme, die wir im Bauen haben. Also sprich die geringe Produktivität. Das steht für mich tatsächlich auch wirklich dahinter. Aber wir können es natürlich auch ein bisschen anders fassen und sagen, die großen Probleme, die wir eigentlich in den letzten Jahren jetzt extrem haben und natürlich die Produktivität steht dahinter, aber das ist eben das fehlende Bauland. Ja, für mich eins der größten Hemmnisse in den 2010er Jahren, dass wir einfach nicht genug Bauland ausgewiesen haben. Das zweite ist eben die Baukosten. Ja, wenn wir es jetzt mal rückwirkend anschauen, müssen wir einfach feststellen, die Baukosten sind extrem gestiegen. Und es hat sich aber keiner so richtig darum gekümmert, warum das eigentlich ist. Ja, wir haben immer weiter steigende Baukosten gehabt aufgrund steigender Lohnkosten, aufgrund steigender Materialkosten, aber eben auch aufgrund höherer Standards. Ja, und das sind nicht nur die Energieeffizienzstandards, die da eben mit reingespielt haben, sondern auch Schallschutz, Lärmschutz, all diese Dinge sind nochmal extremer geworden. Wenn wir uns alleine mal klar machen, für die höheren Lärmschutzanforderungen mussten, glaube ich, die Decken nochmal 5 Zentimeter, also die Decke 5 Zentimeter dicker gemacht werden. Wir haben eigene Schallschutzverordnung für Balkone. Ja, all das erfordert eben zusätzliche Baumaterialien, zusätzliche Absicherungen. Und all das treibt natürlich dann auch die Baukosten an. So, und dann, was seit 2022 eben hinzugekommen sind, sind die höheren Zinsen. Und die sind ja sehr abrupt gestiegen, ja, von etwa 1% auf 4%. Jetzt sind wir so bei 3,6% für die 10-Jahres-Zinsbindung. Aber das macht natürlich eine ganze Menge aus. Und im Endeffekt würde ich sagen, nach so im Rückblick, wir haben diese Baukostenentwicklung nie so richtig ernst genommen, weil die Zinsen das alles überdeckt haben. Ja, also die Zinsen sind ja kontinuierlich gefallen in den 10er-Jahren. Und dann konnte man sich immer ausrechnen, okay, ach, das rechnet sich jetzt immer noch und das. Und dann konnten die Kommunen noch ein paar extra Auflagen machen. Und eigentlich rechnete sich alles, aber es kam trotzdem nicht so richtig zum Zug, weil wir begrenzte Kapazitäten in der Bauwirtschaft hatten, aber eben auch das Bauland fehlte. Und so jetzt, wo die Zinsen wieder auf diesem höheren Level sind, merken wir, dass ja auch sonst was nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist das Problem, das wir jetzt einfach haben. Und insofern würde ich das auf diese drei Faktoren vor allen Dingen zurückführen: Bauland, Baukosten und Zinsen. Aber wohlwissend das, was wir das letzte Mal besprochen haben, also unbedingt nochmal reinhören, wer es nicht gehört hat. Es hängt eben auch mit dieser fehlenden Produktivität zusammen und den vielen Regulierungen, die wir da einfach im Markt haben.
Genau, lass uns das mal prozentual beschreiben. Bei den Baukosten haben wir in den letzten 2 Jahren Pi mal Daumen 35% gehabt, habe ich im Sinn.
Ja, in den letzten 3 waren es sogar fast 50, ja.
Okay, dann haben wir bei den Zinsen von 1 auf 4 sind natürlich 300% on top. Und also wenn ich von 1 komme, ne?
Ja, aber ja,
das
ja,
muss
ja,
ich ja in Wahrheit genauso
ich
rechnen.
Ich überlege jetzt, welche Rechnung du jetzt anstellst.
Nee, genau. Also 300% zum ursprünglichen Lohnniveau noch obendrauf. Und dann habe ich bei den Bauland-Themen habe ich einfach sozusagen, kann man das irgendwie prozentual fassen?
Das ist eine spannende Frage. Wir haben ja keine richtig guten Statistiken eigentlich zu Baulandpreisen. Also das Statistische Bundesamt hat ja mal einen Versuch gemacht, die haben es aber nicht wirklich weiterverfolgt. Aber die Baulandpreise, naja, sie sind schon noch weiter gestiegen. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, in welchem Maß. Baulandpreise machen so etwa 20, teilweise 30% des Immobilienpreises aus. Also insofern sind Steigerungen da um 10 oder 20% zwar nicht nichts, aber sie sind natürlich schon auch signifikant.
Wobei wir bei den Baulandpreisen auch am Ende der Niedrigzinsphase gesehen haben, dass natürlich auch immer mehr Verkäufer sich inzwischen in Wahrheit bei ihren Preisvorstellungen immer schon die Bauträgerrendite mit auf ihren Preis aufgeschlagen haben. Also da gab es schon durchaus auch Blüten während der Zeit, in der die Niedrigzinsen noch die meisten anderen Probleme überdeckt haben. Naja, gut.
Das ist richtig. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Baulandpreise nicht so wirklich nachgegeben haben. Also es gibt natürlich einige, gerade jetzt vielleicht notleidende Projektentwickler, die dann auch günstiger die Flächen abgegeben haben. Aber viele Eigentümer von Bauland, die horten das auch quasi. Weil das ist letztlich ja ein relativ sicheres Geschäft in Ballungszentren, dass es irgendwann attraktiver wird. Und wenn die warten können, dann gehen die auch nicht unbedingt mit ihren Preisen runter.
Ja, macht ja auch total Sinn. Ich meine, das war ja in meiner Urvergangenheit, als ich noch in dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs war. Wir können den Raum in Ballungsgebieten nun mal nicht erweitern. Und da wir auch flächendeckend nicht gewillt sind, höher zu bauen, ist sozusagen da das Limit relativ schnell erreicht. Und wie immer, wenn es ein Limit gibt, Preissteigerung. Abgesehen davon hat man natürlich auch noch den Inflationseffekt, aber gut, da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Die Frage ist natürlich, wie wird es weitergehen? Lass uns da mal schauen, ist an irgendeiner Stelle Erleichterung in Sicht? Können wir uns vorstellen, dass an einer der 3 von dir genannten Hauptfaktoren für die Misere mit der Wohnungsfertigstellungszahlen irgendwie eine Verbesserung in Sicht?
Also ich möchte jetzt hier an der Stelle gerne mal die Zahlen vom IFO-Institut nennen. Die haben vor kurzem ihre Prognose, also die machen regelmäßig Prognose zu den Wohnungsbaufertigstellungen. Die sind auch in einem Konsortium, wo für Europa das insgesamt geschätzt wird. Und die Zahlen sind schon sehr ernüchternd, was die Kollegen da prognostizieren. Also sie haben tatsächlich für 2024 das relativ akkurat geschätzt, 250.000. Sie gehen in diesem Jahr dann von 205.000 aus. Wir sind bis vor kurzem noch von 230.000 Wohnungen ausgegangen, aber das ist noch mal weniger. Und dann sagen sie, 2026 werden es noch 175.000 und 2027 dann 165.000. Und das ist schon echt bitter, ne? Also da liegt allein zwischen 2023 und 2027 ein Minus von 44%. Und spannend ist eben auch, das mal europäisch zu vergleichen. Also nirgendwo ist der Rückgang so scharf wie in Deutschland. Ja, wir haben in vielen Ländern natürlich einen gewissen Rückgang zwischen der Prognose 2027 und dem, was wir 2023 haben. Aber das sind in den meisten Ländern so um die 10 bis 20%. In Österreich ist es noch relativ stark, aber Deutschland ragt da heraus, ne? Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr bitteres Bild. Wenn das wirklich so eintritt, dann nimmt natürlich der Druck da entsprechend groß zu. Und dahinter stehen natürlich dann auch Entwicklungen, dass da möglicherweise eben noch mehr Projektentwickler aus dem Markt verschwinden, mehr Unternehmen vielleicht auch aufgeben müssen, weil sie einfach nicht mehr die Aufträge haben. Und das alles läuft natürlich dem eigentlichen Bedarf, den wir haben, komplett zuwider. Denn wir müssten ja nach unseren Zahlen etwa 350.000 Wohnungen bauen. Das BBSA hat jetzt gesagt 320.000, aber wir müssten definitiv jenseits der 300.000 bauen, ne? Und das ist natürlich schon wirklich eklatant sollte wirklich für Besorgnis erregen.
Sollte wirklich Besorgnis erregen,
Sollte uns wirklich besorgt machen.
Ja, okay. Ja, aber genau, das ist ja so. Und nun ist ja die große Frage, ist das überall so? Also kann man sagen, das ist eine flächendeckende Entwicklung oder ist das mal wieder so ein Big Seven-Thema, wo man sagt so, ja, okay, betrifft am Ende sowieso nur 15 bis 20% der Bevölkerung, weil der Rest ist davon nicht betroffen. Gibt ja nicht überall die Top-Ballungsräume und der ländliche Raum ist ja auch noch da, wo sowieso die meisten Menschen wohnen. Also wo ist es besonders hart? Gibt es da regional irgendwelche Dinge, die man lesen kann, also sozusagen, wo man sagen kann, ja, also im Übrigen in den Regionalitäten lässt sich ablesen, besonders da ist es scharf oder auch nicht so scharf?
Also ich muss gestehen, ich habe es mir noch nicht vollständig angeschaut für 2024, aber ich habe mir einfach mal die vier größten Städte in Deutschland angeschaut. Und da sieht man, dass gerade dort natürlich die Anspannung nochmal besonders groß ist. Also fangen wir mal an mit Berlin. Ja, bei Berlin gehen wir davon aus, man müsste etwa 31.000 Wohnungen pro Jahr bauen. Man hatte jetzt in den letzten Jahren so um die 16.000 gebaut. Jetzt war man 2024 bei 15.300. Ja, das ist also nochmal ein bisschen weniger. Das heißt, wir haben eine Deckung gerade mal von 49%. Also nur 49% der benötigten Wohnungen sind entstanden. Was aber wirklich besorgniserregend ist, wenn man dann auf die Baugenehmigung für das Jahr 2024 schaut, das sind weniger als 10.000. Ja, das heißt, wenn wir das so fortschreiben, dann kommen wir irgendwann nur noch auf eine Deckung von 31%. So, und wenn wir jetzt Hamburg schauen, Hamburg war ja lange Zeit so der Musterschüler, ne? Weil, als wir die ersten Folgen gemacht haben, haben wir auch unsere Baubedarfsprognose mal vorgestellt. Da war Hamburg so bei 95%.
Die guten Jahre von Scholz waren das.
Ja, genau. Wäre doch in Hamburg geblieben, ne?
Ja, hinterher ist man immer schlauer.
Naja, aber Hamburg müsste so 12.300 Wohnungen pro Jahr bauen. Ist im letzten Jahr waren es jetzt 8.300, die fertiggestellt worden sind. Also gut zwei Drittel. So Baugenehmigung im Jahr 2024 gerade mal 4.600. Ne? Also das heißt, da geht's auf jeden Fall deutlich runter. Noch schlimmer ist eigentlich Köln. Ja, Köln, 7.400 Wohnungen müsste man bauen. Es sind gerade mal 1.800 im letzten Jahr gebaut worden. Baugenehmigung liegt ein bisschen höher als die Fertigstellung, aber über 2.600 geht das auch nicht hinaus. Also da ist man bei Deckungsgraden von einem Viertel bis ein Drittel, ja, je nachdem, ob man Fertigstellung oder Genehmigung betrachtet. Die einzige Stadt, die noch einigermaßen gut dasteht, ist München. Ja, München müsste 8.900 Wohnungen bauen. Die haben im letzten Jahr immerhin 6.500 gebaut. Baugenehmigung liegt aber bei 8,3. Ne? Also da ist man ein bisschen besser, aber auch da ist der Druck einfach groß. So, und wenn wir uns jetzt insgesamt klar machen, wir haben im letzten Jahr diese 251.000 Wohnungen gebaut, aber nur 215.000 Baugenehmigungen, dann zeigt sich im Durchschnitt, verschlechtert sich einfach die Lage hier auch nochmal. Und insofern, das, was das IFO-Institut hier ausrechnet, ist klingt dramatisch. Ich glaube, es ist auch dramatisch. Und insofern ist es absehbar, dass der Druck hier einfach enorm zunimmt, vor allen Dingen natürlich in den Großstädten, aber sicherlich auch in vielen anderen Standorten. Vielleicht nehme ich mir mal für eine der nächsten Folgen vor, dass wir das auch mal für mehr Kreise noch uns anschauen. Da sind sicherlich einige, die da echt schlecht dastehen.
Ja, oder mal die Top 50 oder so in Deutschland. Das ist auch mal eine interessante Zahl. Ich habe gar nicht gewusst, dass es dieses Ranking gibt tatsächlich, aber interessant, was da so drin steht. Genau, die Frage, die sich natürlich stellt, ist, ich meine, wir haben schon drüber gesprochen, oder ich habe es schon gesagt, wir können das Land nicht unglaublich vermehren, oder können wir das doch? Und was können wir eigentlich an den Baukosten tun? Ich meine, da hat es ja seit Corona auch wirklich irgendwelche Stilblüten gegeben. Wenn man sich überlegt, was alleine mit dem Holzpreis passiert ist, da gibt es ja in Wahrheit nicht so richtig plausible Gründe für, außer dass der Handel jetzt völlig durchdreht und sagt, ja, Transport ist ganz wahnsinnig schwierig und so, aber müssen wir halt hinnehmen, ist halt so, aber es ist ja in Wahrheit nicht so richtig erkennbar, wo kommt das eigentlich her? So, das Thema Baugenehmigung ist natürlich das Einzige, was man einigermaßen unter Kontrolle hätte, aber hat man das wirklich mit dem Subsidiaritätsprinzip? Also die Frage ist, sind wir einfach am Ende lost und ist das Thema irgendwie nicht kurierbar oder was müsste jetzt getan werden?
Also ich verweise nochmal auf die letzte Folge, da haben wir diese strukturellen Themen angesprochen und dass wir wirklich auch anders bauen müssen. Wir müssen mehr Ziele setzen, statt alles vorher festzulegen. Wir müssen in die Digitalisierung gehen, wir müssen Planung und Bauen zusammenführen. All das sind wichtige Themen, aber das alles hilft uns nicht so richtig schnell. Ne? Auch der Wohnungsbau-Turbo, der jetzt ja doch nicht so schnell umgesetzt wird anscheinend, auch der hilft uns nicht direkt. Ne? Weil natürlich ermöglicht das den Kommunen erstmal Bauland auszuweisen, aber so ganz schnell sind die Prozesse auch nicht und dann muss ich ja trotzdem erstmal eine Genehmigung haben und anfangen. Und also auch das würde von der Planung bis zur Umsetzung mindestens 2-3 Jahre dauern. Ja. So, die einzige Chance jetzt kurzfristig dagegen zu gehen, ist eigentlich, dass ich Anreize setze, dass das, was genehmigt ist, auch umgesetzt wird. Also wir haben ja durchaus da noch Genehmigungen aus den letzten Jahren, die quasi nicht umgesetzt worden sind. Also wenn ich sage 215.000 Baugenehmigungen im letzten Jahr, dann ist die Gesamtzahl noch offener Baugenehmigungen natürlich deutlich höher, weil durchaus vieles, was vielleicht 2022, 23, 24 genehmigt worden ist, nicht umgesetzt worden ist. Also da sind wir deutlich jenseits der 300.000. So, und da müsste man jetzt eigentlich dran gehen und das kriegt man wahrscheinlich angesichts der Konstellation aus Baukosten und Zinsen eigentlich nur dadurch hin, dass ich eben finanzielle Anreize setze. So, und da war ja durchaus einiges im Koalitionsvertrag auch versprochen. Eine Maßnahme zum Beispiel die EH55-Förderung. Also ich fördere auch den jetzigen Standard. Ich gehe nicht nur, wenn ich darüber hinausgehe. Das ist tatsächlich sehr, sehr wirksam. Das Problem ist nur, so richtig in den Maßnahmen findet es sich noch nicht. Also wenn wir jetzt auch mal so die vorläufigen Planungen sehen, scheint es bei den KfW-Darlehen erstmal einfach weiterzulaufen. So, und das heißt, da kommt keine kurzfristige Stärkung für den Neubau. Dann natürlich das alte Thema Grunderwerbsteuer, aber das ist ja draußen, ne? Aber zumindest ist jetzt das Thema Nachrangdarlehen aufgerufen. Aber auch da sehe ich noch überhaupt keine Bewegung. Ja, man ist jetzt relativ schnell dabei, die Mietpreisbremse zu verlängern. Aber diese Akzente für den Neubau und für die Baugenehmigung zu setzen, das sehe ich tatsächlich jetzt nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, gerade bei dem Thema Nachrangdarlehen. Da hat sich die frühere GroKo schon dran versucht. Sie hat nichts gemacht. Und es ist ja jetzt auch nur so ein Prüfauftrag. Also ob da wirklich viel passiert, weiß ich nicht, aber vor allen Dingen glaube ich nicht, dass kurzfristig was passiert. Und ich glaube, das ist das, worauf man jetzt drängen muss. Uns läuft quasi die Zeit weg, ne? Wenn wir die Zahlen sehen, wenn wir jetzt was drehen wollen, müssen wir es möglichst schnell tun. Und dazu muss man eben dann auch die finanziellen Anreize jetzt setzen. Und da erkenne ich zumindest jetzt nicht den großen Willen.
Ist ja auch viel komplizierter, Akzente zu setzen, die am Ende auch noch ganz viele Einzelmaßnahmen sind, die ich in Papierform umsetzen muss, als so ein populistisches Machwerk wie die Mietpreisbremse dann immer wieder anzufassen. Zumal ja, und das ist ja etwas, das ich in diesem Zusammenhang immer wieder gerne betone, die ganze berichterstattende Zunft meistens in den großen Ballungsräumen sitzt, genauso wie die großen Parlamente. Und da natürlich auch eine sehr verzerrte Wahrnehmung von den Notwendigkeiten entsteht. Wir haben nach wie vor den Megatrend auf die Städte, der ist ungebrochen, trotz erhöhter Mietpreise. Insofern scheint es so zu sein, als wenn sich da dann der größte Populismus am schnellsten realisieren lässt.
Ja, also da ist sicherlich eine Verzerrung drin. Vor allen Dingen sehe ich ja große Chancen darin, jetzt auch den Einfamilienhausbau zu stärken. Ja, also selbst.
Ja, aber Moment, wo soll denn der gestärkt werden? Ich habe im Moment ganz gegenläufige Wahrnehmungen. Also ich habe sogar ganz im Gegenteil den Eindruck, dass man das auch noch untergraben möchte. So, also Einfamilienhäuser sollen bitte gar nicht mehr sein.
Ja, aber du hast ja richtig erkannt, die Großstädte, die werden überrannt und ich kann ja was dagegen setzen, wenn ich zum Beispiel den Wohnungsbau im Umland dann stärke und eben dort auch mehr Menschen ermögliche, in die selbstgenutzte Immobilie zu gehen. Und wir müssen ja einfach sehen, von den Wohnungsbaufertigstellungszahlen, der Einfamilienhausbau oder Zweifamilienhausbau ist ja besonders betroffen. Ja, da haben wir seit vielen Jahren jetzt eher eine rückläufige Tendenz und da sind viele Projektentwickler, die da ums Überleben kämpfen. Und es gibt auch viele, die eigentlich kaufen wollen, aber aufgrund der schlechten finanziellen Rahmenbedingungen das nicht tun. So, und wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt eine temporäre Maßnahme vielleicht, ich könnte ja sagen, die läuft nur dieses Jahr und bis Ende nächsten Jahres, dann könnte das durchaus einen Anreiz setzen für viele Menschen, darüber nachzudenken, doch jetzt zu kaufen, ja, auch wenn die Zinsen nicht optimal sind. Und das könnte man eigentlich nutzen, aber da sehe ich leider keine wirklichen Ambition.
Es ist natürlich auch ehrlicherweise nicht völlig einfach, weil ich natürlich, wenn ich über Metropolregionen nachdenke, habe ich natürlich, was die Zuständigkeiten angeht, auf der einen Seite immer eine Landesregierung, nehmen wir zum Beispiel Hamburg oder Berlin oder von mir aus auch noch Bremen, die haben dann, was die Umkreise angeht, dass man ja immer alles noch mit zur Metropolregion zählt, sind ja alles andere Zuständigkeiten. Das heißt, da hat man dann hier auch über die Ländergrenzen hinweg wieder das Problem der subsidiären Steuerung unseres Verwaltungsapparats. Das heißt, jeder kocht da so sein eigenes Süppchen. Da ist eine große Linie dann auch immer schwierig.
Ja, wobei so eine allgemeine Förderung ja schon auch helfen würde. Ne? Also wir könnten ja durchaus, also man könnte sich ja beispielsweise ein Programm überlegen, wo man temporär die Grunderwerbsteuer von Selbstnutzern auch von der Steuerbemessungsgrundlage abzieht. Ja, sowas wäre zum Beispiel ja denkbar. Oder dass es da einen Zuschuss gibt vom Bund. Oder dass es eben einen temporären Schuldzinsenabzug gibt. Also all sowas könnte man sich ja überlegen. Ja. Also auch der Bund hätte jetzt gerade dabei natürlich schon auch Möglichkeiten. Klar, das kostet alles, aber wir müssen einfach sehen, wir laufen da ja in einen so großen Fehlbedarf hinein, dass es ja umso schwerer wird, das wieder aufzuholen. Und natürlich bedeutet das ja auch einen entsprechenden Druck für alle möglichen Menschen, die eben Wohnungen suchen. Und es bedeutet ja auch mitunter, dass diejenigen, die vielleicht in den Großstädten arbeiten wollen, gar nicht erst kommen, weil es so schwierig ist, eine Wohnung zu finden. Also wenn wir das alles zusammen betrachten, rechtfertigt das jetzt schon, gegenzusteuern und jetzt kurzfristig dann eben auch Maßnahmen zu ergreifen.
Ich hoffe, dass das so gesehen wird. Ich habe den Eindruck, das Thema irgendwie Geschenke vom Bund oder auch irgendwie Steuererleichterung ist gerade nicht der Geist, die Vereinbarung der neuen Koalition so umtreibt. Zumal, also vielleicht bin ich der Einzige, aber ich sag's trotzdem mal, so diese ganzen vom Bund angestoßenen Anreize, die dann auch möglicherweise über die KfW und so weiter veranstaltet werden, wenn ich so an das Thema Corona-Hilfen denke, die ja irgendwie, ich habe da die absurdesten Sachen aus dem Bekanntenkreis gehört, ich habe es selber erlebt. Also da gibt's immer so viele temporäre Maßnahmen, wo man dann immer denkt, bin mir nicht sicher, ob unsere Regierung tatsächlich im Moment das Vertrauen hat, dass ich da groß einsteigen will. Aber vielleicht haben sie ja trotzdem einen neuen Mechanismus im Köcher, den wir noch gar nicht sehen. Kommen wir aber natürlich nun mal zu der Frage, was bedeutet das eigentlich für unsere Anleger? Also wenn ich mir das alles so angucke, 251.000, Tendenz sinkend. Das heißt, alles das, was ich jetzt besitze, wird tendenziell immer wertvoller, weil es kommt einfach gar nichts nach und irgendwie ist gar nichts zu kriegen. Das ist ja dann irgendwie eigentlich eine ganz gute Nachricht für diejenigen, die schon was haben, oder?
Ja, so simpel ist es irgendwo auch, ne? Also wir laufen da in eine große Knappheit rein und die wird sich nochmal verschärfen. Also es ist eigentlich unweigerlich, dass die Preise und Mieten dann weiter steigen werden. Und es gibt ja auch noch durchaus zunehmend Hoffnung, dass wir einen kleinen wirtschaftlichen Aufschwung ja erleben. Also wir haben jetzt vor kurzem...
Wohin sollte der nochmal kommen?
Naja, also tatsächlich die BIP-Zahlen waren jetzt ja nochmal revidiert worden. Sie waren ein bisschen besser. Hatten wir insgesamt 0,3% Wirtschaftswachstum. Das ist jetzt nicht viel. Also im letzten Quartal. Dazu kommt natürlich, wenn der Staat mehr Geld ausgibt, hat das auch einen Effekt auf das BIP. Ob das dann nachhaltiger Effekt ist, das müssen wir sehen. Ja, aber Fiskalpolitik kann wirken, auch wenn es eben auf Pump ist. Und es gibt ja durchaus auch von meinem Institut dann Berechnungen, die sagen, naja, das kann schon für einen kleinen Aufschwung sorgen. Also es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir wirtschaftlich ein bisschen besser dastehen. Wir haben natürlich die ganzen strukturellen Themen noch nicht gelöst, aber zumindest in dem Bereich möchte man jetzt doch was machen, also Steuerbooster, schnellere Abschreibungen für Unternehmen etc. Und das kann alles schon einen gewissen Effekt haben. So, und das ist ja eine spannende Konstellation jetzt. Ja. Wir haben einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, das heißt eben auch steigende Einkommen. Gleichzeitig haben wir diese Knappheit im Wohnungsmarkt und von daher sind die Chancen für Anleger einfach sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt die Zahlen vom IFO-Institut einfach mal nehmen, ja, und sagen, das geht jetzt wirklich so runter, wir können uns ja auch klar machen, es wird ja nicht schnell dann wieder hochgehen. Ja, also wir werden von 165.000 Wohnungen, wenn das wirklich so kommt, ja nicht direkt auf 300 oder 400.000 Wohnungen gehen, sondern das wird ja eher langsam dann wieder auflaufen. Also wir können uns, also ich habe keine Fantasie, dass wir jetzt bis 2030 irgendwie aus dieser Knappheit da halbwegs rauskommen. Ja, und das ist von daher natürlich schon ein guter Investment Case. Ohne jetzt hier Anlegerberatung zu machen.
Genau, müssen alle ihre Hausaufgaben selber machen. Wobei eine kleine Kommentierung möchte ich mir doch erlauben. Wenn ich mir auf der einen Seite überlege, wie viel Stimulanz über erhöhte Steuerfantasien gerade abgedreht wird, ist natürlich jetzt eine fiskalpolitische BIP-Wachstumsstimulierung geradezu absurd, oder? Also das ist so, ich nehme dir vorne was weg und das tue ich hinten wieder rein. Das ist doch, also ich finde, also und wo sind wir im Moment bei der Staatsquote? 51%? Wir haben die 50% auf jeden Fall überschritten. Das an sich ist schon besorgniserregend. Ich finde, es ist eine ganz schlechte Nachricht, das jetzt noch weiter erhöhen zu wollen, um das Wachstum zu steigern. Das ist irgendwie, ich habe den Staat nicht im Verdacht, ein guter Unternehmer zu werden.
Naja, es werden ja Schulden aufgenommen. Es werden ja keine Steuern erhöht, sondern es werden ja Schulden aufgenommen.
Was ja wieder erhöht ist, also ich meine, wir rennen ja von einem Rekordeinnahmejahr zum nächsten und nichtsdestotrotz reicht es immer nicht und immer wieder wollen alle Körperschaften die Steuern erhöhen. Es gibt überhaupt niemanden, der sagt, wir haben so viel genug, wir erlassen jetzt mal was. Das heißt, die Steuerlast wird insgesamt, also der Daumen zeigt ja eindeutig oder der Pfeil zeigt eindeutig in die Richtung nach oben und dann sage ich, okay, dann kann ich aber wenigstens mehr Schulden aufnehmen, damit ich dann das Wachstum stimulieren will. Ich habe so meine Zweifel, dass das der richtige Weg ist.
Ja, aber wir aber sind uns ja einig, dass wir bei den Infrastrukturinvestitionen auf jeden Fall nachholen müssen. Da muss der Staat auch mehr tun. Und das macht er jetzt. Und das hat eben auch gewisse Wirtschaftswachstumseffekte. Ja? Und ich würde ja nur sagen, so wie wir das da angehen und so wie wir das jetzt bei den Unternehmen versuchen anzugehen, dass es da noch einen Booster gibt, würde ich einfach sagen, wir brauchen auch das für den Wohnungsbau. Ja, und der Wohnungsbau braucht eben auch diese kurzfristigen Maßnahmen. Und ja, das ist alles auch teuer und das ist nichts auf Dauer, aber es braucht eben einen gewissen Schub, um einfach aus dieser Krise jetzt herauszukommen. Und ich bin überhaupt kein Freund von Förderungen und von massiven staatlichen Investitionen, zumindest wenn es nicht um Infrastruktur geht. Aber wir brauchen jetzt einfach hier ein gewisses Maßnahmenpaket, das schnell wirkt. Und darauf sollte sich jetzt die Regierung auch konzentrieren, auch für den Wohnungsbau.
Ich möchte Amen sagen, aber das ist, ich hoffe, es hört jemand zu, der dann hinterher auch Einfluss darauf nimmt. Insofern danke ich dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, Michael, fürs Aufdröseln der neuen Zahlen und Prognosen, auch für die guten Aussichten eines Anlegers. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da. Für den Fall, dass bis dahin irgendeine Frage auftaucht, die wir hier vergessen haben zu bearbeiten, dann bitte schreibt sie uns gerne. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, macht's gut, genießt den einbrechenden Sommer und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.